Wir haben gesehen, dass die Psalmen prophetisch sind, persönlich und gleichzeitig prophetisch. Viele Psalmen sprechen vom Messias. Und ich will dazu ein etwas längeres Zitat euch hier vorlesen aus einem Psalmenkommentar von Arno C. Gäbelein, The Psalms. Also das Buch gibt es meines Wissens nicht auf Deutsch. Und er schreibt Folgendes. Unser Herr verwendete Psalmen vielleicht öfter als irgendein anderes Buch des Alten Testaments. Unser Herr zitierte Psalmen in seinem öffentlichen Dienst. Er stopfte den ihn versuchenden Pharisäern das Maul, indem er ihnen eine Frage aus dem 110. Psalm stellte. Mit größter Wahrscheinlichkeit schüttete er vor seinem Gott und Vater sein Herz in den Worten der Psalmen aus, als er ganze Nächte im Gebet verharrte. Als er in Jerusalem einzog, wurde er mit dem Jubelruf Hosanna dem Sohne Davids empfangen, aus Psalm 118. Und als seine Feinde murrten, verwies er sie auf die Vorhersage des 8. Psalmes. Die letzten Worte, die er an Jerusalem richtete, waren ein Zitat aus dem Buch der Psalmen. Gepriesen ist er, der kommt im Namen des Herrn. 118, Vers 26. Bevor er in den Garten Gethsemane trat, sang er mit seinen Jüngern ein Loblied. Es war dies das sogenannte Hallel, das noch immer von orthodoxen Juden beim Passa gesungen wird. Psalmen 113 bis 118. In seinem Leiden erfüllte er alle in den Psalmen über ihn gemachten Weissagungen. Und als er, auf das die Schrift erfüllt würde, sagte, mich dürstet, sprach er ein Wort aus Psalm 69 aus. In den finstern Stunden am Kreuz kam von seinen Lippen der in Psalm 22 vorhergesagte Schmerzensruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nahezu das erste Wort nach seiner Auferstehung war demselben Psalm entnommen. Gehe aber zu meinen Brüdern, denn in Psalm 22, Vers 22 steht geschrieben, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Als er, als der verherrlichte Mensch in den Himmel auffuhr und in die Gegenwart des Vaters trat, wurde er von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und wie im Psalm 110 vorhergesagt worden war, setzte er sich zur Rechten Gottes. Und dort, wo er aus der Herrlichkeit zu den Überwindern in Thyatira spricht, verwendet er abermals Worte aus den Psalmen. Er zitiert nämlich Psalm 2. Also das zeigt uns, wie sehr die Psalmen mit der Person des Messias verbunden sind. Und darum will ich auf das jetzt auch noch kurz hinweisen. Christus in den Psalmen, also auch das bekommt ihr oder bekommen die, die es wollen, fotokopiert. Ich habe hier eine schöne Tabelle erstellt. Aber sie ist wie die Axt der Freunde Elisas, die ins Wasser fiel, geliehen. Die Tabelle ist geliehen. Aber ich habe das hier auch angegeben, von wem ich sie geliehen habe. Sie ist nämlich aus dem Believer's Bible Commentary von William MacDonald, diese Tabelle. 23 Stellen hat er hier aufgeführt. Links steht jeweils der Psalm und in der Mitte, was vorhergesagt wird, und dann rechts die Erfüllung. 23 Stellen. Verheißung und Erfüllung. Die allererste messianische Vorhersage spricht von der Geburt des Sohnes Gottes. Psalm 2, Vers 7. Der Herr hat zu mir gesprochen, heute habe ich dich gezeugt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gemeint ist hier, dass er Sohn Gottes ist durch Menschwerdung. Er war natürlich Sohn Gottes von Ewigkeit her. Das hier bezieht sich auf seine Menschwerdung, seine Geburt. Erfüllung Apostelgeschichte 13,33. Apostelgeschichte 13, Verse 32 und 33. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von den zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das Wort hier erweckte heißt nicht aus den Toten auferweckt, sondern erweckt, so wie wir in der Bibelsprache lesen, dass Gott einen Propheten erweckt. Das heißt, ihn zu seinem Volk sendet. Und dass nicht die Auferstehung gemeint ist, das zeigt der nachfolgende Vers. Hier nennt nämlich Paulus das Nächste, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, um nicht mehr zur Verwesung zurückzukehren, hat er also ausgesprochen und nennt dann eine andere messianische Weissagung. Ich werde euch die gewissen Gnaden Davids geben. In Psalm 8, Vers 2 wird gesagt, dass Kinder ihn loben werden. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Die Erfüllung, Matthäus 21, 15 und 16. Der gleiche Psalm sagt, dass er Herrscher über alles sein wird. Du hast ihn zum Herrscher gemacht, über die Werke deiner Hände, dass das auf den Messias bezogen werden muss und erst in ihm erfüllt wird und noch nicht im Menschen, außerhalb und ohne des Messias, das belegt Hebräer 2, Vers 8. Denn Hebräer 2, Vers 8 zitiert eben diese Stelle und wendet sie auf den Herrn Jesus an. Psalm 16, Verse 8 bis 10, Auferstehung. Dann in Psalm 22 eine in viele Einzelheiten gehende Weissagung seines Leidens und Sterbens. Und die Evangelisten vermerken das auch, dass im Leiden und Sterben des Herrn die Schrift erfüllt wurde. Psalm 34, Vers 20 sagt, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Und Johannes hält fest, dass die Schrift erfüllt werden musste und dass darum dem Herrn, als er vom Kreuz oder bevor er vom Kreuz abgenommen wurde, dass ihm im Gegensatz zu den mit ihm gekreuzigten Räubern die Gebeine nicht gebrochen wurden. Es musste die Schrift in Erfüllung gehen. Psalm 35, 11, von falschen Zeugen angeklagt. Es treten ungerechte Zeugen auf, was ich nicht weiß. Fragen sie mich, Vers 19. Ohne Ursache gehasst, lass sich nicht über mich freuen, die ohne Grund mir Feind sind. Psalm 40, Verse 7 und 8, Wohlgefallen an Gottes Willen. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Psalm 41, Vers 9, von einem Freund verraten, selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wider mich erhoben. Nun, all diese Weissagungen gingen in Erfüllung und der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert die Empfänger des Hebräerbriefes daran, dass das Leiden und das Sterben des Messias Jesu von Nazareth weder ein Unglück war, noch ein Triumph des Bösen war, sondern dass das der von Gott zuvor verordnete Weg war, auf dem der Messias Heil, dieses so große Heil, von dem Hebräer 2 spricht, bereiten sollte. Nun, wir müssen von Neuem daran festhalten, als Bibelgläubige, an den Herrn Jesus gläubige Menschen, dass der Herr Jesus kam mit dem Vorsatz und nach dem Vorsatz, sein Leben dahin zu geben. Weil er ja dargestellt wird in der, namentlich in der protestantischen Theologie, als ein unglückliches Opfer einer bösen Verschwörung. Das war er nicht. Er hat sich selbst Gott geopfert. Und das wird dadurch in überwältigender Weise uns bewusst, dass es Jahrtausende zuvor vorhergesagt war. Und als der Herr am Kreuz hing, da sagte er, auf dass die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Er, der souveräne Herr, er war es, der in den Tod ging. Ich lasse das Leben und ich nehme das Leben, solche Gewalt habe ich von meinem Vater empfangen. Psalm 45, Vers 6. Er ist der ewige König. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig, ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Der hier angesprochen wird als o Gott, ist der König, der in diesem Lied besungen wird, und nach Hebräer 1 ist das der Messias, Christus. Hebräer 1, Vers 8, er ist der ewige König. Psalm 68, 18, er ist in den Himmel aufgefahren. Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt, wird in Epheser 4, Vers 8 zitiert. Psalm 69, 9, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Johannes 2, 17. Dort findet sich der Erfüllungsvermerk. Die Jünger, die gedachten daran, dass geschrieben stand, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Dann Psalm 69, 21, mit Essig und Galle getränkt, sie gaben in meine Speise Galle und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Psalm 109, Vers 4, er betet für seine Feinde, für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Psalm 109, Vers 8, sein Verräter muss durch jemanden ersetzt werden. Seiner Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer, wird in Apostelgeschichte 1, Vers 20 zitiert. Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ist der im Neuen Testament am häufigsten zitierte Vers aus dem Alten Testament. 5-mal wird er zitiert. An 5 Stellen. Und wenn wir diesen Vers etwas näher betrachten, dann verstehen wir, warum er so häufig zitiert wird. Er wird zitiert in Matthäus 22, 44, in Markus 12, 36, in Lukas 20, 42, in Apostelgeschichte 2, 34, 35 und in Hebräer 1, 13. Hebräer 1, 13, zu welchem der Engel hat aber Gott je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann stellen wir fest, dass im Himmel nur einer sitzt. Engel sitzen nie. Kein Geschöpf sitzt. Im Himmel sitzt nur einer. Gott! Das ist geradezu eine feste Redewendung im Hebräischen. Yosheb Bashamayim, der im Himmel sitzt. Und damit ist immer Gott gemeint. Gott sitzt. Und wenn es hier heißt, er hat sich gesetzt, dann ist es ein Bekenntnis zu seiner Gottheit. Und dann, ferner, wenn es heißt, dass Gott ihm sagt, setze dich, dann bedeutet das, dass er zuvor nicht saß, sondern dass er, es beinhaltet also seine Erniedrigung, seine Menschwerdung, seine Erniedrigung. Und nach seiner Erniedrigung setzt er sich wieder zur Rechten Gottes. Also Menschwerdung, Erniedrigung, Erhöhung des Messias ist alles darin enthalten. Seine Gottheit ist darin enthalten. Und dann seine Wiederkunft ist hierin enthalten. Bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Sein erstes und sein zweites Kommen ist in diesem Vers enthalten. Und wenn wir das bedenken, dann verstehen wir, warum die drei ersten Evangelisten, die Apostelgeschichte und der Hebräerbrief diesen Vers zitieren, dort wo sie von der Identität des Messias reden, wer er ist, wer er sei. Der Mensch Jesus ist der Messias und der Messias ist Gott. Dann Psalm 110, Vers 4, er ist Priester in Ewigkeit. Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Psalm 118, Vers 22, er ist der Eckstein in der Behausung Gottes. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Auch ein Vers, der häufig zitiert wird, in drei Evangelien zitiert und von Petrus zitiert, im ersten Petrusbrief. Psalm 118, Vers 26. Gepriesen ist, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist seine Wiederkunft. Er ist der, der wiederkommt. Matthäus 21, Vers 9. Mit diesem Ruf wird er als Messias empfangen werden, wenn er kommt. Der Herr sagte den Juden, ihr werdet mich nicht sehen, bis das ihr sagt. Baruch haba b'shem Adonai. Gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn. Also wir haben hier in den Psalmen eine sehr vollständige, ein sehr vollständiges Bild vom Kommen, vom ersten und vom zweiten Kommen des Messias. In vielen Psalmen wird auch das messianische Reich besungen, der Psalm 100. Wir merken es alle, dass wir diesen Psalm nicht auf die jetzige Zeit anwenden können. Jauchzet dem Herrn ganze Erde, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das wird im tausendjährigen Reich so sein. Dann wird die ganze Erde ihm dienen. Oder Psalm 99, der Herr regiert, es zittern die Völker. Jetzt ist es ja so, der Herr regiert, ja, aber jetzt toben die Völker. Psalm 2, sie zittern nicht vor ihm. Sie fürchten ihn nicht. Also viele Psalmen besingen das messianische, das kommende Reich. Und dann etwas vom, ja, vom tiefsten überhaupt in der Bibel, das tiefste im Buch der Psalmen. In verschiedenen Psalmen spricht der Geist Christi durch den Propheten. Es gibt Psalmen, wir lesen sie, Psalmen Davids, David redet, und wir wissen nicht, redet jetzt David oder redet jetzt der Messias? Nun, es ist David, der redet, und das Neue Testament macht es uns deutlich, dass in und durch David der Messias redete. Zum Beispiel der Psalm 22 oder der Psalm 40. Schlagen wir den Psalm 40 auf. Psalm 40, Verse 6 und 7. An Schlacht- und Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Das sagt David. Und doch ist es Christus, der redet. Und das zeigt uns, dass Gott sich mit den Seinigen so vollständig identifiziert hat, dass er so vollständig in unsere Umstände getreten ist, dass die Sprache eines Menschen die Sprache des Messias sein kann. Denn der Messias würde Mensch werden und als Mensch mit menschlichen Empfindungen durch all diese Umstände gehen, in noch umfassenderer Weise all das erleiden und Tieferes erleiden würde, als ein David je erlitt und erahnen konnte. Das ist ja wahrhaft ein Wunder, wenn wir bedenken, dass Gott einen David, einen Sünder, David ben Isai. Wer ist Isai? Ein Sünder. Wer war Isais Vater? Ein Sünder. Ein Sünder von Sündern war David von Natur, von seiner Geburt. Welches Wunder der Gnade, dass Gott einen Menschen, einen Sünder neu machen kann, so dass in ihm dann solche Empfindungen und Gedanken und Worte sind, die die Empfindungen Christi selbst sind. Und das ist es in Wahrheit, was Gott in der Erlösung aus Sündern macht. Aus Sündern macht er Christen. Solche, die den Namen Christi tragen und in denen der Geist Christi wohnt. Das ist schon unfassbar. Und doch ist es wahr. Jetzt muss ich ein Versprechen einlösen, nämlich etwas zu sagen darüber, dass die Psalmen wirklich eine Bibel im Kleinen sind. Ich habe ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als ich dachte, aber wir wollen uns das doch vornehmen. Die Psalmen, also eine Bibel im Kleinen, Es ist einmal das umfangreichste aller biblischen Bücher. Dann hat es vor allem eine ähnliche Entstehungsgeschichte wie die Bibel selbst. Und dann ist es auch von der Themenfülle her fast so vollständig wie die ganze Bibel. Denn die Beter, wo sie vor Gott treten, sie reden über alles, wovon die Bibel spricht. Von Schöpfung und Erlösung, von Gericht und von Gnade, vom Messias, wie wir gesehen haben. Von seinem Reich, von der Ewigkeit, vom Gericht über die Gottlosen, vom Teil der Gerechten. Also vom Inhalt her, von der Vielfalt her auch, wie eine Bibel, wie die ganze Bibel selbst. Und dann hat das Buch der Psalmen eben eine Entstehungsgeschichte, so wie die Bibel selbst. Nicht ein Mann hat das Buch der Psalmen geschrieben, mehrere Verfasser. Es werden in den Überschriften 7 verschiedene Verfasser genannt. 7 verschiedenen Autoren werden die Psalmen zugeschrieben. Es waren wahrscheinlich noch mehr Autoren, die namentlich nicht erwähnt sind. 48 Psalmen haben keinen Namen eines Autors im Titel. Bei 102 Psalmen steht ein Autor. Die meisten hat David, werden David zugeschrieben. Also David hat die meisten geschrieben. Und wir dürfen ziemlich sicher sein, dass eine ganze Reihe von Psalmen, die seinen Namen nicht in der Überschrift tragen, auch von ihm geschrieben wurden. Verschiedene Autoren haben dieses Buch geschrieben, so wie die Bibel, verschiedene Autoren, eine harmonische Botschaft. Und das Buch der Psalmen ist auch über einen sehr langen Zeitraum entstanden. Der älteste Psalm, Psalm 90, der älteste Psalm, Psalm 90, man muss ja das übersetzen, wenn jemand nünzig ruft, oder? Also, der Psalm 90, es heißt dort in der Überschrift von Mose, dem Mann Gottes, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Der Psalm hat zum Inhalt die Sterblichkeit des Menschen. Und der Anlass ist der, dass Mose nach bald 40 Jahren Wüstenwanderung gesehen hat, wie ein ganzes Geschlecht in der Wüste dahingerafft worden ist. Also dieser Psalm entstand während oder am Ende der Wüstenreise des Volkes Israel im 15. Jahrhundert also. Im 15. Jahrhundert vor Christus. Welches der jüngste Psalm ist, das lässt sich nicht so leicht sagen. Aber wir können ganz sicher den Psalm 137 einigermaßen genau einordnen, zeitlich einordnen. Er entstand während des babylonischen Exils. Also im 6. Jahrhundert. 900 Jahre nach Mose. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Und vielleicht sind auch noch einige Psalmen nachher noch entstanden, also in der Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil. Aber ganz sicher nicht nach Maleachi. Ganz sicher nicht. Denn mit Maleachi verstummte die Stimme der Prophetie in Israel. Und darum macht es mich irgendwie doch innerlich recht ärgerlich, wenn man auch in sogenannten bibeltreuen Kommentaren liest, dass dieser Psalm soll in der Makkabäerzeit entstanden sein und jener auch.
der so sehr gefeierte Franz Delitzsch schreibt solche Dinge. Und mich empört das. Es macht mich wirklich zornig. Und er schreibt auch noch anderes, wirklich Bibelkritisches. Was wirklich übel ist. Entweder glauben wir, dass die Bibel die lebendigen Aussprüche Gottes sind und wir unterwerfen uns seinem Wort im Glauben, oder dann eben nicht, aber dann machen wir doch lieber etwas anderes, als uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir schon nicht glauben wollen. Also mindestens ein Zeitraum von 900, vielleicht sogar 1000 Jahren, verschiedene Autoren haben an den Psalmen gearbeitet. Eine Bibel im Kleinen, auch vom Inhalt her. Und es bleiben mir jetzt noch, was sind's? 10 Minuten etwa. Ja, ja, höchstens noch 20, also eine Viertelstunde noch. Ja, schon. Zu den Verfassern der Psalmen, David, dem Lieblichen in Gesängen Israels, ihm werden 73 Psalmen zugeordnet. Schlagen wir auf 2. Samuel 23, 2. Samuel 23, Vers 1. Dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Hier dieser Titel Davids, oder so etwas wie ein Titel Davids, der Liebliche in Gesängen Israels. Und er sagt hier ausdrücklich, dass er nicht ein Dichtergenie war und darum so Liebliches singen konnte. Natürlich hatte er dichterische Begabung. Er war ja nicht ein Medium. Aber es war der Geist Gottes, der ihn führt und ihm die Worte gab, die er in solch schöne Form gefasst hat. Also von Gottes Geist inspiriert. Wahrscheinlich sind aber mehr als nur 73 Psalmen von David geschrieben. Wenn wir Apostelgeschichte 4,25 aufschlagen, dann sehen wir, dass die Apostel auch den Psalm 2 David zuschreiben. Und der Psalm 2 trägt den Namen Davids in der Überschrift nicht. Der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker. Also wahrscheinlich mehr. Dann werden 12 Psalmen Asaf zugeschrieben. Dazu muss man Folgendes festhalten. Im Hebräischen steht Le Asaf, Mismor Le oder La Asaf, ein Psalm. Und das kann heißen ein Psalm Asafs, aber auch ein Psalm für Asaf. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass jene Psalmen auch von David geschrieben wurden, dass er sie aber Asaf und seinen Söhnen auftrug zu singen. Asaf auftrug zu singen. Nun, wir brauchen das ja nicht zu entscheiden, das lässt sich auch nicht sicher entscheiden. Es sind nun 12 Psalmen, welche den Namen Asafs in der Überschrift tragen. Die Psalmen 73 bis 83 und der Psalm 50. Ein Psalm von Asaf steht in der deutschen Übersetzung. Und im Hebräischen steht das so, dass es beides heißen kann, für oder von Asaf. Von den Söhnen Koras, 11 Psalmen tragen den Namen der Söhne Koras in der Überschrift. Die Psalmen 40 bis 49 und auch der schöne Psalm 84. Maje die Tod mich genoteka. Was sind doch deine Wohnungen lieblich? Oh Gott, wie lieblich sind deine Wohnungen. Wir werden gleich auf die Söhne Koras zurückkommen, was in ihren Herzen solche Empfindungen geweckt hat. Dann wird ein Psalm Mose zugeschrieben, haben wir gesehen. Psalm 72, da steht Lishlomo und das kann heißen für oder von Salomo. Also der Psalm 72 wäre möglicherweise von Salomo und so auch Psalm 127, ein Stufenlied von Salomo. Würde zu Salomo passen, diesem Bauherrn sondergleichen. Der ja in ziemlich resignierter Weise im Buch Prediger von seinen Unternehmungen als Bauherrn spricht und hier im Psalm 127 dann sagt, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann ist das alles eine eitle Sache gewesen. Also würde zu Salomo passen, Psalm 127. Dann wird der Psalm 88 Heman, dem Esrachiter zugeschrieben. Heman war allerdings einer der Söhne Koras. Und dann noch Psalm 89, Ethan, der Esrachiter. Das sind verschiedene Namen, verschiedene Autoren. Über die Entstehung der Psalmen Davids, darüber werden wir uns in den kommenden Tagen ausführlicher unterhalten. Ich will jetzt nur noch etwas sagen zu den Söhnen Koras. Elf Psalmen werden ihnen zugeschrieben. Nun, wenn wir den Namen Kora hören, Kora, der Name hat keinen guten Klang. Wir denken sofort, wenn wir Kora hören, dann denken wir sofort an Rotte. Und Rotte hat auch keinen guten Klang. Die Rotte Koras. Also seit Luther hat dieser Name keinen guten Klang. Er hat von Rottengeistern und von solchen Dingen gesprochen und meinte da die aufrührischen Bäuerinnen und ihre Rotten. Also Rotte hat keinen guten Klang. Die Rotte Koras, 4. Mose 16. Was dort geschah, war in der Tat so verwerflich, so böse, dass Gott durch ein außergewöhnliches Gericht eingegriffen, die Übeltäter bestraft hat. Worin bestand denn die große Sünde Koras und seiner Rotte? Sie bestand darin, sie wollten Mose und Aaron gleich sein. Nun, zunächst ist das ganz einfach Auflehnung gegen von Gott eingesetzte Autorität. Und das wäre schon übel genug. Das ist die Sünde Satans, der sich gegen Gottes Thron erhob. Aber es geht hier um Auflehnung gegen eine besondere von Gott eingesetzte Autorität. Wer waren denn Mose und Aaron? Mose und Aaron waren nicht irgendwelche von Gott eingesetzten Autoritäten, sie waren beide Mittler. Mose war ein Mittler zwischen Gott und dem Volk, ebenso Aaron. Neutestamentlich ist der Mittler Jesus Christus. Die Sünde Koras und seiner Rotte ist also die, dass der Mensch sich gegen Christus, gegen den Christus Gottes auflehnt, ihm gleich sein will und damit sagt, ich brauche ihn nicht. Das wäre also die Sünde Korahs und seiner Rotte. Und es heißt dann in 4. Mose 16, Verse 29 bis 31, wenn diese sterben, wie alle Menschen sterben, und mit der Heimsuchung aller Menschen heimgesucht werden, so hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr ein neues schafft und der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und sie lebendig in den Scheol hinabfahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korah angehörten, und die ganze Habe. Nun lesen wir einige Kapitel weiter hinten im 4. Mosebuch, nämlich in 4. Mose 26, wie das Volk, nachdem die erste Generation ausgestorben ist, wieder gezählt wird. Und bei der Volkszählung erscheinen wieder Söhne Korahs. Oder erscheinen Söhne Korahs. 4. Mose 26, ich lese den Vers 10, hier wird das nämlich erklärt. Denn der Leser wird sich ja gefragt haben, ja, ich dachte, Korah sei mitsamt seiner Familie und seinen Angehörigen gerichtet worden. Die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie, und Korah, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden, aber die Söhne Korahs starben nicht. Warum nicht? Keine weitere Erklärung. Und das will ich jetzt so auf uns anwenden. In der Sünde Korahs, die auch unsere Sünde ist, wir haben uns gegen den Christus Gottes aufgelehnt. Hätte Gott uns allesamt richten müssen. Und wir sitzen da und es heißt einfach, aber Helmut starb nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Bibel sagt nur, weil Gott es gewollt hat. Weil Gott gnädig ist. Die Söhne Korahs, die waren weder besser als andere Israeliten, noch waren sie irgendwie verdienter als die anderen Angehörigen Korahs, aber die Söhne Korahs starben nicht. Aber du und ich kamen nicht um in der Sünde Adams und in unserer Sünde. Warum? Weil Gott uns retten wollte, weil er wollte. Wozu? Damit wir gleich den Söhnen Korahs Gottlob singen in seinem Haus. Und so verstehen wir, dass die Söhne Korahs jedes Mal, wenn sie das Heiligtum sahen, dass sie sagten, wie lieblich sind deine Wohnungen, oh Gott. Sie hätten sie gar nicht mehr sehen dürfen. Sie hätten längst unter den Toten sein müssen. Aber sie weilten noch unter den Lebendigen und sahen Gott, sahen seine Wohnstätte. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Gott. Psalm 84, Vers 1. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Und genau solches steht auch im Psalm 40, der von den Söhnen Korahs ist. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, aber so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Die Söhne Korahs, die hatten verstanden, was Gnade ist. Gottes Gnade hatte sie ganz einfach geschont. Und darum lechzten sie nach diesem Gott. Was für ein Gott! Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und sie haben das getan, was später ein König Hiskia sagte, nachdem er aus der Grube herausgezogen worden war, sagte er: Ich will mein Saitenspiel rühren alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn. Jesaja 38, Vers 20. So viel zu den Verfassern der Psalmen. Wir fahren morgen fort.